Ich freue mich wieder hier bei euch in Jettingen zu sein. Das ist sehr schön. Und heute soll es um einen ganz besonderen Propheten gehen. Dieser Prophet ist meines Erachtens einer der bedeutendsten Propheten. Ich werde jetzt mal nicht fragen, wer wann zum letzten Mal den Propheten Habakuk gelesen hat. Ich werde auch nicht fragen, wer diesen Propheten überhaupt kennt, um schon mal was von ihm gehört hat. Also ich kenne eine ganze Reihe von Leuten, die durchaus in der Bibel lesen, die wissen gar nicht, dass es den Propheten Habakuk überhaupt gibt. Das ist interessant. Dieser Prophet ist einer, wie ich schon sagte, wenn nicht der bedeutendste Prophet. Die gesamte Botschaft der Bibel, die zentrale Botschaft der Bibel, sowohl des Alten wie auch des Neuen Testaments, finden wir begründet im Propheten Habakuk. So, wie jetzt? Das ist ja jetzt mal eine interessante Botschaft. Das schauen wir uns mal an. Also die großartige Botschaft des Propheten Habakuk. Nun können wir nicht den gesamten Text lesen. Das sind insgesamt 3 Kapitel. Er gehört also sozusagen zu den eher kleineren Propheten. Man zählt ihn auch zu den kleinen Propheten. Aber nicht, weil er nur 1,50 Meter groß war oder so. Während Jesaja 1,98 groß gewesen wäre, das wissen wir gar nicht, sondern man teilt die Propheten ein in kleine und große Propheten einfach aufgrund ihrer Länge. Also die großen Propheten haben halt sehr viele Kapitel, Jesaja zum Beispiel 66, und die kleinen Propheten haben nur sehr wenig Kapitel, wie zum Beispiel hier Habakuk, nämlich nur 3. Nun am Anfang ein paar Takte zum Propheten Habakuk. Wer war das eigentlich? Wann hat der überhaupt gelebt? Und dann natürlich die Frage, was ist seine Botschaft? Also der Prophet Habakuk ist ein Zeitgenosse des Propheten Jeremia. Wir gehen jetzt zurück in die Zeit, gedanklich, und versetzen uns mal in die Situation kurz vor der babylonischen Gefangenschaft. Die babylonische Gefangenschaft. Wer schon öfters in der Bibel gelesen hat, weiß, worum es geht. Ich skizziere das ganz kurz. Israel war geteilt. Da gab es ein Nordreich und ein Südreich, ähnlich wie das in Deutschland auch mal war, vor 1989. Da hatten wir praktisch Westdeutschland und Ostdeutschland. So ähnlich war das in Israel auch. Und das Südreich, das war das Gebiet um Jerusalem herum, dieses Südreich nannte man das Reich Juda. Warum? Es gibt die sogenannten 12 Stämme Israels, viele von euch werden das sicherlich wissen, und das waren 12 Stämme, und im Süden, dieses Südreich, bestand praktisch nur aus 2 Stämmen. Und das Nordreich aus 10 Stämmen. Und diese 2 Stämme, das waren der Stamm Juda, das war der große Stamm, und ein sehr kleiner Stamm, der Stamm Benjamin. So. Heute reden wir praktisch von den Juden. Na, wenn man so an Israel denkt, die Juden identifiziert man dann mit Israel. Aber der Name Juden kommt eigentlich ausschließlich vom Stamm Juda. Das ist hochinteressant. Die 10 Stämme, also das Nordreich, gab es zu dieser Zeit schon gar nicht mehr, als der Prophet Habakuk lebte. Denn das wurde praktisch ungefähr 150, 200 Jahre vorher bereits erobert durch die Assyrer, und sie sind in die assyrische Gefangenschaft geführt worden. Also es gab praktisch nur noch diesen Rest. Und seitdem spricht man, wenn man von Israel redet, von den Juden. Das kommt ausschließlich vom Stamm Juda. Und seitdem finden wir auch in der Bibel den Begriff Leute von Juda, also die Juda-Leute, die Judaeus. Und die wurden praktisch, weil sie halt eben, das ist eine längere Geschichte, kann man nachlesen im Propheten Jesaja auch ein bisschen, in der prophetischen Forschung, vor allem Jeremia, warum das so war, das würde jetzt zu weit führen, das alles im Einzelnen nochmal aufzudröseln. Auf jeden Fall haben wir hier die Zeit, kurz vor dieser Gefangennahme, vor dieser Eroberung durch Babylon. Der babylonische Herrscher hat schlussendlich diesen Rest um Jerusalem, Reich Juda, in die Gefangenschaft geführt. Also wenn wir von der babylonischen Gefangenschaft Israels reden, müsste man genau genommen reden von der babylonischen Gefangenschaft Judas. Und auch die sind wieder zurückgekommen und die anderen, gut, die haben sich natürlich nicht in Luft aufgelöst, aber es waren im Grunde genommen nur die Leute vom Stamm Juda und von Benjamin, die sozusagen zurückgeführt wurden, dann 70 Jahre später, und seitdem reden wir tatsächlich von den Juden. Und das wurde übertragen auf ganz Israel. Das heißt, auch die Leute, die jetzt aus einem ganz anderen Stamm kommen, zum Beispiel Naphtali oder Simeon oder was auch immer, nicht, die wurden trotzdem Juden genannt, obwohl sie gar nicht aus dem Stamm Juda waren. Aber das hängt damit zusammen, dass man seitdem tatsächlich, wenn man über die Leute von Israel spricht, nur noch von den Juden redet, weil das eben der Stamm Juda war. So, und in dieser Zeit spielt sozusagen die Geschichte des Propheten Habakuk. Was war das für eine Geschichte? Das war eine sehr unruhige Zeit. Korruption, Unterdrückung. Also man kann sagen, damals in Israel ging es drunter und drüber. Und Gott hat durch seine Propheten gesagt, hör mal, wenn ihr nicht aufhört, wenn ihr so weitermacht, dann wird das Konsequenzen haben. Und das sehen wir sehr deutlich, vor allen Dingen beim Propheten Jeremia, den nennt man ja auch den leidenden Propheten. Nicht, der ist dann verfolgt worden, ach du immer mit deinem Gequatsche, du immer mit deinem Gesabbel, nicht wahr, lass uns in Ruhe, nicht, das stimmt ja sowieso nicht, was du sagst und so weiter. Aber er ist immer wieder hin und hat gesagt, in Gottes Namen sage ich euch, hört auf damit mit dieser Korruption, hört auf, die Leute zu unterdrücken, hört auf mit eurem Unrecht, hört auf mit diesem Chaos, was ihr hier veranstaltet. Also wirklich eine ganz schlimme Zeit. Und im Propheten Habakuk, und das muss man verstehen, also vieles in dieser Zeit ähnelt eigentlich unserer Zeit. Eine große Unsicherheit, man weiß nicht, was kommt. Man hat den Eindruck, die Welt ist aus den Fugen irgendwie. Die Menschen sind mit Sorge in den Tag gegangen, sind mit Sorge in die Zukunft gegangen, haben mit Sorge in die Zukunft geblickt und so weiter. Also wirklich ganz, ganz schlimm. So, und die entscheidende Botschaft dieses Propheten, also vielleicht noch kurz zur Jahreszahl, also wir bewegen uns hier ungefähr 600, 615 vor Christus. Die babylonische Gefangenschaft, die war dann im Jahre 581 vor Christus, also die Datierungen schwanken etwas, manche sagen 586, aber das soll jetzt mal egal sein. Nicht, also so, sozusagen in den 20, 30 Jahren davor, in dieser Phase spielt sich das Ganze ab. Und dann natürlich die Frage, ganz entscheidend, warum ist das jetzt alles so? Nicht? Und das durchzieht den Propheten Habakuk vom ersten bis zum letzten Vers. Nämlich ganz wesentlich die Frage nach der Gerechtigkeit. So, unser Predigttext stammt aus Habakuk 2. Und zwar sind das mal die Verse 3 bis 5 und ihr merkt schon, den in der Mitte, den kennt man aus dem Neuen Testament. Lesen wir das mal miteinander. Da heißt es in Habakuk 2, die Verse 3 bis 5, die Weissagung wird ja noch erfüllt werden zu ihrer Zeit und wird endlich frei an den Tag kommen und nicht trügen. Wenn sie sich auch hinzieht, so harre ihrer. Sie wird gewiss kommen und nicht ausbleiben. Siehe, wer halsstarrig ist, der wird keine Ruhe haben in seinem Herzen. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. So wird auch der treulose Tyrann keinen Erfolg haben. Der stolze Mann nicht bleiben. Der seinen Rachen aufsperrt wie das Reich des Todes und ist wie der Tod, der nicht zu sättigen ist. Er rafft an sich alle Heiden und sammelt zu sich alle Völker. Was für eine grandiose Verheißung. Wir schauen uns das mal an. Also die ganz zentrale Botschaft des Propheten Habakuk heißt, die Gerechtigkeit wird triumphieren. Manche fragen, ja, und das ist auch so eine Frage, gerade hier so im ersten Kapitel, wie kann Gott das zulassen? Wie kann Gott diese Ungerechtigkeit zulassen? Warum ist diese Ungerechtigkeit da? Da heißt es hier, deine Augen sind zu rein, als dass du Böses ansehen könntest, und dem Jammer kannst du nicht zusehen. Warum siehst du dann aber den Räubern zu und schweigst, wenn der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er? Was für eine Klage. Also ganz, ganz stark. Und dann in Kapitel 2 kommt im Grunde genommen die Antwort Gottes auf dieses Fragen, auf dieses Ringen des Propheten. Übrigens, bei Habakuk sehen wir an keiner einzigen Stelle, dass Gott sagt, geh zu dem Volk hin und predige dies oder jenes oder eine Vision. Sondern es geht hier im Grunde genommen rein um diese Frage nach der Gerechtigkeit. Wir sehen drei Kernaussagen hier in unserem Bibeltext. Denen wollen wir mal nachgehen. Einmal, Gott richtet die Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit. Keine Ungerechtigkeit ist bei Gott verborgen. Dann die Gerechtigkeit vor Gott kommt allein aus dem Glauben. Und der dritte grandiose Gedanke hier ist, Gottes Gerechtigkeit wird in jedem Falle triumphieren. In jedem Fall. So, diesen Gedanken, den wollen wir jetzt mal ein wenig nachgehen. Zunächst mal, Gott richtet die Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit. Wir gehen jetzt sozusagen die Verse, ich will es mal so sagen, so von unten nach oben. Also 5, 4, 3. Normalerweise machen wir 3, 4, 5, aber wir machen jetzt 5, 4, 3. Gott richtet die Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit. Da heißt es, so wird auch der treulose Tyrann keinen Erfolg haben, der stolze Mann nicht bleiben, der seinen Rachen aufsperrt wie das Reich des Todes und ist wie der Tod, der nicht zu sättigen ist. Er rafft an sich alle Heiden und sammelt zu sich alle Völker. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann redet die Bibel von der letzten Zeit. Tatsächlich von der Endzeit. Also jetzt nicht so ganz merkwürdige Spekulationen, die es da gibt und so ganz, ganz komische Dinge. Nein, das meinen wir nicht. Aber die Bibel spricht tatsächlich davon, dass es eine Endzeit gibt. Und diese Endzeit oder die letzte Zeit, von der die Bibel spricht, ist eine Phase. Und die beginnt mit Pfingsten. Und die läuft jetzt schon ziemlich lang. Und die läuft, bis das Jesus wiederkommt. Und in der Zeit bewegen und befinden wir uns. Und da redet die Bibel tatsächlich über sehr, sehr viele Dinge. Aber die Endzeit ist eigentlich eine, oder die Botschaft von der Endzeit ist eigentlich eine Trostbotschaft. Ist eine Botschaft, die uns ermutigen soll. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Es gibt ja manchmal so merkwürdige Dinge da auch von Amerika und von anderen Stellen und so. Nicht, oh, in Endzeit und jetzt stürzen alle Flugzeuge ab und also so die endzeitlichen Katastrophen und alles ist katastrophal und dann kommt der Antichrist, der uns alle auffressen will und so. Nicht? Also von diesen Dingen redet die Bibel ja, aber die Botschaft ist eine andere. Die Botschaft ist die auch, die Botschaft der Offenbarung. Genau das, was wir hier in Habakuk sehen, der treulose Tyrann, egal wer es ist, wird keinen Erfolg haben. Wer ist am Ende des Tages derjenige, der triumphiert? Nicht der Tyrann, nicht der Antichrist, nicht die Mächtigen dieser Welt und wie sie alle heißen. Wir brauchen keine Angst als Gemeinde Jesu vor diesen Dingen haben, sondern wir gehen erhobenen Hauptes in die Zukunft, egal was ist. Und das ist ein Gedanke, der zieht sich durch die Bibel hindurch. Ob das die Psalmen sind, so wird Gottes Stadt fein lustig bleiben. Auch wenn ringsrum alles fällt und Chaos ist und so weiter. Gottes Gemeinde steht. Das ist die Botschaft. Warum? Warum steht sie? Weil wir weltfremd sind? Weil wir Traumtänzer sind? Nein, das sind wir nicht. Weil wir wissen, wer der Fels, wer der Stärkere ist. Weil wir wissen, an wen wir glauben. Und das ist die Botschaft. Jesus Christus ist der Herr dieser Welt. Ich weiß nicht, warum manche Angst vor dem Teufel haben. Also ich kenne Christen, da macht der Teufel wieder was und so. Und da greift er wieder an. Dann wird manchmal ein bisschen komisch irgendwie. Liebe Freunde, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe hier in einer Predigt. Wenn, dann wiederhole ich es auch gerne nochmal. Der Teufel, und den gibt es, davon redet die Bibel. Das ist überhaupt gar keine Frage. Genauso wie es Gott gibt, gibt es natürlich auch den Teufel. Aber wenn wir genau hineinschauen, dann ist der Teufel ein Geschöpf. Der ist ein geschaffenes Wesen. Der war nämlich vorher mal ein Engel. Ein Engel des Lichts. Deswegen heißt er auch Luzifer. Das heißt eigentlich Lichtengel. Aber er hat sich eben als Engelchef, gibt so diese Erzengel, Engelchefs sozusagen, das hat nichts mit Eisenerz zu tun, mit dem Erzengel und so, sondern Archä, daher Erz, heißt Chef. Der war ein Engelchef und der hat sich abgewandt von Gott und hat fortan gegen Gott gearbeitet. So, aber er bleibt ein Geschöpf. Manche denken, der Teufel ist, fast so mächtig wie Gott. Der ist auch immer irgendwie da. Nein, ist er nicht. Es gibt nur ein Wesen im gesamten Universum, das allwissend, allgegenwärtig und allmächtig ist. Und das ist Gott, der Herr. Kein Geschöpf ist allwissend, kein Geschöpf ist allgegenwärtig und kein Geschöpf ist allmächtig. Der Teufel ist gegenüber Gott ein Pimpf. Luther konnte mal sagen, jetzt haltet euch fest, also normalerweise sage ich das auch, ich sage das als Zitat, ja, von Luther, der gute alte Martin. Ne? Er konnte tatsächlich mal sagen, in seiner Anfechtung, da habe ich den Teufel mit einem Furz vertrieben. Ja, was wollte er sagen? Das ist ja jetzt nicht eine neue Art der geistlichen Kampfführung oder so, also dass das nicht irgendwie missverstanden wird an dieser Stelle. Ne? Sondern es geht darum, Leute, auf wessen Seite stehen wir eigentlich? Wer ist eigentlich der, der uns die Zusage und Verheißung gibt? Und wenn sie noch so stolz sind und wenn sie noch so übermächtig erscheinen und bedrohlich und dies und jenes, das hat es ja in der Geschichte immer wieder gegeben, katastrophale Zeiten, so haben wir hier schon im Propheten Habakuk diese Aussage, der treulose Tyrann wird am Ende keinen Erfolg haben. Er hat keinen Erfolg. Vielleicht hat er vorübergehend mal gewisse Etappensiege oder so, aber am Ende des Tages hat er keinen Erfolg. Der stolze Mann wird nicht bleiben, der seinen Rachen aufsperrt wie das Reich des Todes. Nein, er bleibt nicht. Das ist ganz interessant, nicht? Das sind ja dann auch so Bildworte, die dann auch in der Offenbarung wiederkommen. Das ist hochinteressant, nicht? Mit dem aufgesperrten Maul und so weiter und dann kommt der Drache und all diese Dinge. Nicht? Wenn man das liest, da denkt man, boah, was ist denn das und so. Nein, das hat eine Botschaft. Da ist eine klare Botschaft drin. Gott und Gottes Gerechtigkeit und Gottes Macht werden am Ende des Tages siegen. Hochinteressant in Römer 1. Römer 1, da haben wir es wieder. Da heißt es hier bei Paulus in Römer 1, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn es ist eine Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Den Juden zuerst, genauso aber auch den Griechen. und allen anderen, die halt eben sozusagen aus den Völkern kommen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben. Wie denn geschrieben steht, so, und das war der zentrale Vers der Reformation. Habakuk, was Luther erkannt hat, der Gerechte wird aus Glauben leben. Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Leben und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Verstehen wir, das ist Habakuk. Das ist Habakuk. Ganz zentral im Neuen Testament. Immer wieder begegnet mir, ich weiß gar nicht, wo das herkommt, wäre mal eine interessante Untersuchung wert oder so, dass Leute sagen, im Alten Testament, da ist das irgendwie alles ganz anders. So im Alten Testament, da wird man durch Werke gerecht, da muss man immer ganz viel Werke machen und so weiter, damit man irgendwie bei Gott angenommen ist. Im Neuen Testament ist das anders. Da ist Jesus, da ist der Glaube und so weiter. Im Alten Testament, da ist immer so, und Gott und manchmal auch mit dem Zorn und so. Und manche Dinge sind ja auch sehr schwierig zu verstehen, das ist gar keine Frage. Aber im Neuen Testament, da haben wir so eine Art Kuschel-Jesus und alles ist irgendwie anders und kuschelig und so. Woher nehmen wir das? Woher nimmt man das? Jesus Christus, und wir gehen ja jetzt auf Weihnachten zu, zweiter Advent, Jesus Christus, oder anders formuliert, in Jesus Christus wird der Gott des Alten Testamentes Mensch. Wenn Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Oder ich und der Vater sind eins. Ja, wer ist denn der Vater? Wen sehen wir denn da? Es ist der Gott des Alten Testamentes. Also die Botschaft von Weihnachten ist nicht Engelein und Klingelingeling und Glöckchen und Lichtern, nicht Adventsfest der 100.000 Lichter oder so. Da ist ja alles gut und schön. Aber das ist nicht die Botschaft von Weihnachten, sondern die Botschaft von Weihnachten ist tatsächlich die, dass der Gott des Alten Testaments oder des Ersten Bundes, wie man auch sagt, dass der, nachdem das Senden der Propheten alles nichts genützt hat, selber die Gestalt eines Menschen annimmt, als Kind auf die Erde kommt, mit einem einzigen Ziel, nämlich um die Menschen zu erretten und zu erlösen. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Die alten Weihnachtslieder haben das noch, Ode Fröhliche. Das singt man so, Ode Fröhliche, ganz romantisch, nicht? Welt ging verloren. Das singt man so, Welt ging verloren. Ja, Welt ging verloren. Christ ist geboren. Ganz kurz. Aber da ist die ganze Botschaft drin. Ohne Jesus Christus sind wir verloren. Aber mit Jesus sind wir gerettet. Das ist die wundervolle Botschaft von Weihnachten. Und das ist übrigens auch schon die Botschaft des Propheten Habakuk. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Durch den Glauben an Jesus Christus sind wir in Ewigkeit gerettet. In Ewigkeit gerettet. Wenn wir an Jesus Christus glauben, haben wir das ewige Leben. Und wer nicht an Jesus Christus glaubt, wessen Jesus Christus nicht der Herr seines Lebens ist, der ist auf ewig verloren. Aber so ist es. Es nützt ja nichts, immer nur so ein romantisches Gesäusel, sondern was wichtig ist, wirklich die Botschaft der Bibel so zu verkündigen, wie sie ist. Aber nicht aus Angstmacherei, ich halte das für völlig verfehlt, sondern die Botschaft ist, Gott streckt, und das ist so diese Geschichte, nicht der verlorene Sohn. Und dann kommt er nach Hause und die ausgestreckten Arme Gottes sind da. Schön, dass du da bist, dass du zu mir zurückkommst. Das ist die Botschaft. Gott streckt seine Arme aus, damit wir zu ihm kommen können und in Ewigkeit bei ihm bleiben. Was ist das für eine wundervolle Botschaft? Übrigens, Errettung gibt es nicht erst im Neuen Testament. Das, was der Prophet Habakuk sagt, der Gerechte wird aus seinem Glauben leben, galt auch im Alten Testament schon. Die Bibel, weder das Alte noch das Neue Testament kennen so etwas wie Werkgerechtigkeit, das gibt es nicht. Jedenfalls nicht in der Bibel. Das ist das, was zur Zeit Jesu die Pharisäer daraus gemacht haben. Die Werkgerechtigkeit ist eine Lehre der Pharisäer und Schriftgelehrten. Das ist aber nicht die Lehre des Alten Testaments. Woher nehmen wir das? Naja, das wird uns auch gesagt, sowohl im Alten wie im Neuen Testament. Zum Beispiel Hebräer 11. Wodurch wurde denn Noah gerecht? Wodurch wurde denn Abraham gerecht? Durch den Glauben. Wodurch wurde David gerecht? Wodurch wurde diese kanaanitische Prostituierte gerecht? Rahab. Das war eine kanaanitische Prostituierte. Die wurde gerettet. Warum? Weil sie sich dem Gott Israels zugewandt hat. Hochinteressant, im Glauben. Und die Werke, das, was wir sozusagen tun, oder heute würde man modern sagen, die Ethik, also das Handeln, das ist das, was aus dem Glauben folgt. Aber genauso war es im Alten Testament auch. Wenn Noah nicht diesen Glauben gehabt hätte, dann hätte er doch niemals da so ein Schiff gebaut auf dem Land. Niemals. Wozu? Wenn Abraham nicht geglaubt hätte, dann hätte er doch seine angestammte Heimat nicht verlassen. Im Leben nicht. Wozu? So, und so können wir durch die Bibel durchgehen. Zuerst kommt das Vertrauen auf Gott. Das ist das, was uns rettet. Das ist das, was uns zu Gott bringt. Das Vertrauen in den lebendigen Gott. So, und wenn ich dieses Vertrauen habe, und das sagt Jesus ja auch, wer mich liebt, wird meine Worte halten, wird meine Gebote halten. Gottes Zorn, und das lesen wir übrigens hier im Neuen Testament, der Römerbrief ist ein Teil des Neuen Testaments, Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Leben, und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Das klingt jetzt, wenn man das so hört, vielleicht ganz schön drastisch. Ist es auch. Aber da ist auch eine fantastische Botschaft drin, nämlich, also es gibt Menschen, die Ungerechtigkeit erfahren, da können wir uns gar keine Vorstellung von machen. Auch durch die Geschichte hindurch. Ich meine, gut, wir hatten das ja auch und das gibt es ja auch heute, nicht? Man denkt, boah, diese Tyrannen, können diese Menschen machen, was sie wollen oder was? Was ist denn mit denen auch, sagen wir mal, gehen wir mal 70, 80 Jahre zurück, diese Massenmörder, die Nazis, was ist mit denen, die sich auch der irdischen Gerichtsbarkeit entzogen haben durch eine Zyankali-Kapsel oder was? So, und die Botschaft lautet, jeder Mensch, und zwar jeder, wird vor Gott stehen und wird Gerechtigkeit empfangen nach dem, was er getan hat. Das heißt, keiner der Tyrannen, und jetzt sind wir wieder bei Habakuk, keiner der Tyrannen kommt davon. Niemand kann sich dem Urteil Gottes entziehen. Sieh, Freunde, das ist, wenn du wirklich gefoltert wirst und himmelschreiende Ungerechtigkeit erlebst, und du den Eindruck hast, niemand kann mir in irgendeiner Weise, wo ist da die Gerechtigkeit? Das war ja dir so diese Frage. Nicht? Am Ende, ganz am Ende, wird Gottes Gerechtigkeit siegen. Gottes Gerechtigkeit siegen. Die Gerechtigkeit vor Gott kommt allein durch den Glauben. Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. So, und diesen Vers haben wir im Neuen Testament noch an einigen anderen Stellen. Habakuk, das ist einer der meistzitierten Verse, die wir aus dem Alten Testament im Neuen Testament haben. Da heißt es nämlich im Galater 3, Vers 11, dass aber durchs Gesetz niemand gerecht wird vor Gott, ist offenbar. Wir werden nicht gerecht vor Gott, wenn wir viel spenden, wenn wir viel gute Dinge tun und so weiter. Also nichts gegen Spenden, gute Sache. Aber verstehen wir geben doch nicht, um sozusagen irgendwo auf Gottes Konto einzuzahlen, damit wir am Ende des Tages gut, da guck mal hier, ne, also wenn man mal, ne, Gott, also die, guck mal hier, die Summe, ne, was ich im Leben so alles gemacht habe, ne, das ist ja praktisch wie Karma oder so. Also das kennt die Bibel nicht, dass man sozusagen so ein Pluskonto hat und daneben so ein Minuskonto und da muss man gucken, dass es einigermaßen ausgeglichen ist, am besten die Plusseite noch ein bisschen mehr und so weiter. So ein Denken kennt die Bibel nicht. Sondern wir vertrauen auf Gott, halten uns aber aus Liebe natürlich an Gottes Wort und fragen, Herr, was ist denn dein Wille? Selbstverständlich fragen wir nach dem Gebot Gottes. Aber das rettet uns nicht. Da können wir keine Punkte sammeln bei Gott. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Dann Gottes Gerechtigkeit wird triumphieren. Habakuk 2, Vers 3, da heißt es, die Weissagung wird ja noch erfüllt werden zu ihrer Zeit. Und wird endlich sozusagen, also endlich heißt am Ende, endlich frei an den Tag kommen und nicht trügen. Wenn sie sich auch hinzieht, so harre ihrer. Sie wird gewiss kommen und nicht ausbleiben. Was Gott sagt, wird ganz gewiss kommen. Gottes Wort, Gottes Zusage trügt niemals. Und liebe Geschwister, liebe Frau, das ist so super, dass wir das wissen dürfen. Und hier Habakuk 2, Vers 3, die Weissagung wird erfüllt. Sie wird erfüllt. Und es gibt ja Menschen, so in der Geschichte, manche vielleicht auch noch heute, die überlegen, ja, wann erfüllt sich das denn und so und dies und jenes. Nicht, da gab es schon ganz prominente Leute, die sich haben hinreißen lassen, auszurechnen, wann die Wiederkunft Jesu sei. Einer der berühmtesten ist ein Erweckungsprediger hier aus dem Württembergischen. Ja, so ist das nun mal manchmal, nicht? Das war der gute Bengel. Also der hieß Bengel. Also nicht, weil er ein bisschen manchmal frech war oder so, sondern der hieß tatsächlich so, Johann Albrecht Bengel. Da gibt es in Tübingen auch das Bengelhaus, das ist so ein Studienzentrum und so, ist nach dem benannt. Und das war ein Erweckungsprediger, ein ganz toller Mann, hat viele tolle Sachen angestoßen. Wirklich ein großartiges Werkzeug Gottes. Aber er hatte einen, heute würden wir sagen, etwas salopp gesprochen, hatte so ein bisschen so ein Spleen. Wie das dann manchmal, ich habe auch meine Sachen so. Auf jeden Fall hat er eine Berechnung angestellt, Jesus kommt im Jahr 1836 wieder. 1836. Ich meine, er war aus dem Schneider, weil da hat er schon lange nicht mehr gelebt. Aber 1836. So, jetzt waren Unruhen um 1800, da war die Französische Revolution. So, und dann kamen die Napoleonischen Kriege. Auch diese Gegend, wo wir jetzt hier sind, nicht, das war alles überzogen von Krieg und Blut und Kampfschauplätzen und so weiter. Das zog sich dann immer weiter. Nicht, wir wissen das, er ist ja dann auch nach Russland und wollte Moskau einnehmen, hat aber nicht geklappt und dann zurück. Also wirklich verheerend. Und diese ganzen versprengten Soldaten, dann gab es die Völkerschlacht bei Leipzig und so, wo die napoleonischen Heere auch geschlagen wurden. Und dann kamen diese ganzen Soldaten, ja, mit Infektionen, verlaust, verdreckt, blutig und so. Also das ganze Land war sozusagen im Chaos. Und jetzt haben die Christen gedacht, boah, Mensch. Und die wussten ja noch, Württemberg 1836. Und das hat alles irgendwie gepasst, dachten die. Kriegen und Kriegsgeschrei, all diese Dinge. Nicht und also es war wirklich katastrophal. Und natürlich auch an Krankheiten, an Seuchen. Die Leute sind gestorben wie die Fliegen. Und dann haben sich einige aufgemacht, hier auch aus dieser Gegend. Ich weiß jetzt nicht, ob aus dem Dorf Jettingen auch, aber gut möglich ist das schon. Nicht? Und wollten dann sozusagen, weil Jesus kommt hier 1836, haben die sich dann aufgemacht nach Ulm, sind auf die Donau und sind dann praktisch die Donau runter zum Schwarzen Meer und wollten über diesen Weg nach Israel gelangen. So, jetzt sind sie, einige sind wahrscheinlich dort angekommen, wie das dann so ist, manche nicht. So, und jetzt kam Jesus aber nicht. Was ist denn jetzt? Ja gut, dann haben sie halt versucht, irgendwie das Beste draus zu machen. Nicht ist natürlich dann auch erstmal irgendwie eine Enttäuschung. Ja, aber die Enttäuschung lag daran, dass so eine Berechnung falsch ist. Man darf das nicht berechnen. Nee, dann haben sie sich dort angesiedelt. Und ganz interessant ist, dass Generationen später, nämlich in unseren Tagen, die Nachkommen oder etliche dieser Nachkommen heute als sogenannte Russlanddeutsche zurück nach Deutschland gekommen sind, die Donauschwaben. Hochinteressant. Ich weiß nicht, wer von Ihnen, von euch sozusagen diese Wurzeln und diesen Hintergrund hat. Es gibt noch andere Wellen, Katharina die Große und so weiter. Das würde jetzt zu weit führen. Hochinteressant, aber verstehen wir? Wir müssen Gottes Verheißung nicht nachhelfen. Ich war mal auf einer Missionskonferenz, ist schon ein paar Jahre her. Und da hat dann der Prediger gesagt, so, hat dann richtig Feuer, nicht? Wir evangelisieren, wir gehen jetzt in die Mission und so weiter. Und, so, und dann wollen wir versuchen, die Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, predigen das überall, damit Jesus eher wiederkommt. Also nichts dagegen, dass wir die Botschaft der Heiligen Schrift, die Botschaft von Jesus, die das Evangelium verkündigen, das ist ja eine super Botschaft. Natürlich tun wir das, aber wir können damit nicht sozusagen die Wiederkunft Jesu beschleunigen. Das ist vollkommener Unsinn. Jesus kommt, wenn er kommt. Punkt. Fertig. Unser Ding ist, dass wir bereit sind. Das ist alles. Und bereit sind wir dadurch, wenn wir Jesus in diesem Leben vertrauen, wenn wir mit ihm leben, wenn unser Leben ihm gehört, dann sind wir bereit. Dann gehören wir zu denjenigen, wie Jesus mal in einem Gleichnis sagt, mit den Jungfrauen, nicht? Dann gehören wir zu den Jungfrauen, deren Öllämpchen voll sind. Tun wir das nicht, dann gehören wir eben zu den anderen, wenn das Öllämpchen nicht voll ist. So einfach ist das. Also, wenn man auch das Gefühl hat, das zieht sich irgendwie hin. Mensch, das zieht sich hin und die nächste Generation, Mensch, wird doch schön und so. Ne? Das ist nicht das Thema. Dann heißt es, so harre ihrer. Bleib dran. Vertrau einfach Jesus. Jesus verzieht nichts. Das sehen wir ja dann auch im Neuen Testament. Die Dinge kommen, wenn sie kommen sollen. Und Gott macht keinen Fehler. Es wird ganz gewiss kommen und nicht ausbleiben. So heißt es in Hebräer 10, Abvers 35, darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, auf dass ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Denn nur noch eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll und wird nicht lange ausbleiben. So, und jetzt haben wir nochmal Habakuk. Zack. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Wenn er aber zurückweicht, hat meine Seele kein Gefallen an ihm. Das ist ja praktisch hier nochmal dieses Zitat. Gell? Wir aber sind nicht solche, die zurückweichen und verdammt werden, sondern solche, die glauben und die Seele erretten. Natürlich erretten wir die Seele nicht, sondern wir bleiben sozusagen dran, so wie Jesus sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. So, das ist im Grunde genommen die Geschichte. Also, dass wir einfach bei Jesus bleiben. Bei dir, da gibt es so ein älteres Lied. Also das, ich mag das wirklich sehr. Ich habe das immer schon gemacht, seit ich das erste Mal gehört habe. Bei dir, Jesu, will ich bleiben, stets in deinem Dienste stehen. Nichts soll mich von dir vertreiben, will auf deinen Wegen gehen. Das ist doch wunderbar. Und das ist das Wichtigste. Lassen wir uns durch nichts beirren oder vom Weg abbringen oder sonst irgendwie etwas, sondern bei all den Dingen, die uns beschäftigen, wenn wir den Fernseher anmachen, wenn wir irgendwelche YouTube-Videos sehen oder was weiß ich, nicht, die uns dann irgendwas erzählen wollen, nicht, lasst uns unseren Blick ungetrübt auf Jesus richten und auf Jesus schauen. Und dann gehen wir voller Zuversicht in den morgigen Tag. Dann gehen wir voller Zuversicht in die neue Woche hinein. Und wissen, alles ist in seiner Hand. Und mein Leben gehört ihm und der Gerechte wird aus Glauben leben. Dann lesen wir in Jesaja 65, ganz interessant, nicht Altes Testament. Also was ich jetzt lese, steht nicht in der Offenbarung, steht auch in der Offenbarung, aber bei Jesaja. Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Merken wir diese Verbindung zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Das ist keine andere Botschaft. Der Unterschied ist, dass wir im Neuen Testament den Zugang zu dieser Errettung über Jesus haben, weil Gott sich in Jesus erniedrigt hat. Oder 2. Petrus 3, Vers 13, wir warten aber. Ja, wir warten. Wir warten. Natürlich warten wir. Es ist ein Warten. Aber wir warten. Worauf warten wir denn? Ja, worauf wartest du noch? Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in der Gerechtigkeit wohnt. So, und da haben wir jetzt beides drin. Dass einmal diese Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, dass wir in den Himmel kommen, obwohl wir ja Menschen sind, die Fehler machen, aber in Jesus sind uns unsere Sünden vergeben. So, aber dann haben wir eine Zukunft vor uns, wo auch, sagen wir mal, irdische Gerechtigkeit ist. Also nicht nur geistliche, sondern tatsächlich auch irdische Gerechtigkeit, wo es keine Ungerechtigkeit mehr gibt. Die Bibel sagt uns, es wird eine Zeit kommen, wo Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft und da wird keine Ungerechtigkeit mehr sein. Was ist denn das für eine fantastische Botschaft? Das, liebe Freunde, ist die Botschaft, die fantastische Botschaft der Heiligen Schrift und besonders ausgedrückt an vielen Stellen, aber in besonderer Weise beim Propheten Habakuk und natürlich auch im Neuen Testament. Ich fasse kurz zusammen. Gerecht vor Gott, die Gerechtigkeit vor Gott. Der Mensch ohne Gott ist verloren. Das sagt die Bibel deutlich. Ohne Gott bist du verloren. Und du bist in Ewigkeit verloren. Nicht nur irgendwie, du bist irgendwie, wie man heute so schön sagt in der jungen Generation, du bist irgendwie lost oder so. Nein, du bist verloren in Ewigkeit. Aber Gott hat einen Weg, nämlich den Weg der Gerechtigkeit durch den Glauben. Und das hat Jesus uns eröffnet, im Alten Testament auch schon, durch die Propheten verkündigt. Wir sind gerecht durch den Glauben. Aber dieser Glaube erweist sich im Handeln, auch im gerechten Tun. Wir sollen auch gerecht sein anderen Menschen gegenüber, selbstverständlich. Und dann das Dritte, die Weissagung wird sich in jedem Falle erfüllen. Was Gott zusagt, das hält er ganz gewiss. Und deswegen, weil das so ist, bleiben wir dem Herrn treu. Amen. Amen. Ja, wollen wir noch kurz miteinander beten. Herr, wir danken dir für deine große Güte, für deine Treue. Wir können nur staunend davor stehen und diese Botschaft hören. was du für uns getan hast. Du warst dir für nichts zu schade. Du bist Mensch geworden, als Kind in der Krippe. Und nun in dieser Adventszeit schauen wir darauf. Wir gehen auf dieses Weihnachtsfest zu, wo wir in ganz besonderer Weise an die Menschwerdung denken, dass du Mensch geworden bist. Aber nicht nur einfach so, sondern um uns zu erlösen, damit wir das ewige Leben haben können. Hilf, dass wir bei dir bleiben, dass wir uns durch nichts beirren lassen, dass wir uns durch nichts abbringen lassen, dass wir uns nicht irgendwie durch irgendwelche Dinge Angst einjagen lassen, die unberechtigt ist. Warum? Weil du der Herr bist und weil wir dir vertrauen können. Und so wollen wir auf dich schauen. Du bist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Auf dich schauen wir und dir vertrauen wir. Amen.